So, ihr habt schon gehört, wir starten heute eine neue Predigtreihe mit dem Thema Lebenskunst. Lebenskunst. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie es kommt, dass es Personen gibt, die Ja gesagt haben zu Jesus, die sich also im Reich Gottes bewegen und aufhalten. Und manche entwickeln sich wunderbar. Und blühen so richtig auf und man merkt, wie sie dazulernen, wie sie reifer werden, wie sie irgendwie im Glauben stärker werden. Und da gibt es andere Personen, die sind auch im Reich Gottes unterwegs, die haben Ja gesagt zu Jesus, aber irgendwie kommt es dann nicht so richtig voran. Und ja, man denkt, was ist denn hier los? Ist natürlich auch die Frage, was ist der Maßstab, ja, wenn man so drauf schaut auf das Leben von uns Christen? Und ich glaube, dass eine Gefahr darin besteht, immer nur auf Äußerlichkeiten zu schauen. Also zu schauen, ja, wer ist jetzt besonders präsent und arbeitet überall mit und so. Und dann eine Bewertung deswegen zu treffen. Ich glaube, so eine Reich-Gottes-Thematik ist immer, dass es im inneren Menschen anfängt und dass es auf den inneren Menschen ankommt. Und das, was wir im Inneren erleben, auch an Gottesbeziehung, das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Äußere, aber das Äußere, damit fängt es nicht an. So, das ist nicht der springende Punkt letztendlich. Es geht immer um unsere inneren Prozesse. Wenn der Fokus nur auf dem Äußeren liegt, und so sind wir eigentlich gepolt auf unserem Denken, ne? dann ist es so, dass die Gefahr groß ist, dass unser inneres Leben eine leere Hülle bleibt. Und dass im Inneren gar nichts ist. Nach außen präsentiert man etwas, was im Inneren vielleicht gar nicht da ist. Und das ist dann eine Gefahr. Und dann kippt das Ganze irgendwann und irgendwie. Es gibt Christen, die auch nach Jahrzehnten irgendwie keine großen inneren Entwicklungen durchgemacht haben. Wo ich sage, naja, die sind wie so ein ungeschliffener Diamant, so ein Rohdiamant. Die sehen noch nicht so schön aus. Eigentlich ist der Kern total wertvoll und von Gott ist alles hineingelegt, aber es ist irgendwie noch mit Ecken und Kanten und noch nicht so, wie es sein könnte und sein sollte. Wie kann das sein? Ich glaube, es hat was damit zu tun, mit dem Thema von heute, wie lernfähig sind wir? Wie lernbereit sind wir? Wie sehr sind wir willig, uns verändern zu lassen? Ich glaube, ein Kriterium für eine gesunde Entwicklung in unserem Leben als Christen ist es, letztendlich lernfähig zu bleiben. Lernfähig zu bleiben. Und wir kennen das aus dem Alltag, ja. Wer in der Arbeitswelt unterwegs ist, der weiß ja heutzutage, du musst total lernfähig bleiben. Ich habe ja auch mal 2 Jahre in der Bank gearbeitet und da kamen andauernd neue Computerprogramme und neue Produkte auf den Markt. Man musste sich immer darauf einstellen und gerade für ältere Mitarbeiter war das total herausfordernd auch, weil für die war das nochmal eine ganz, ganz neue Welt. Die mussten sich ganz neu erfinden teilweise. Aber da kennen wir das in der Arbeitswelt, wir müssen lernfähig bleiben oder in unseren Beziehungen, in der Ehe zum Beispiel. Wenn man da nicht flexibel genug ist und lernfähig bleibt, sondern denkt, naja gut, ich weiß jetzt schon alles über meinen Ehepartner und ich weiß, wie Beziehung funktioniert und man ist auf diesem Stand und man bleibt auf diesem Stand, dann ist es eigentlich der Tod im Topf. Ja, also wo man dann merkt, nee, so funktioniert es auch nicht. Man muss immer diese Flexibilität mitbringen, wieder neu zu lernen. Sich selbst neu kennenzulernen, den anderen neu kennenzulernen, wie funktioniert Beziehung, immer wieder voller Neugierde auch zu sein, das Leben irgendwie anzupacken. Und ich glaube auch, das gilt für unser geistliches Leben, für unser Leben mit Gott, diese Lernfähigkeit mitzubringen. Lernfähig bleiben heißt, Veränderungen zuzulassen, nicht nur zuzulassen, sondern vielleicht auch Veränderungen zu suchen und Veränderungen auch zu umarmen. Und das fällt uns grundsätzlich nicht so leicht, glaube ich, den allermeisten nicht. Weil wir denken, hey, ich bin ja irgendwie gut, wie ich bin. Es funktioniert ja. Ich habe ja alles, was ich brauche und ich will mich gar nicht verändern lassen, weil Veränderung ist auch immer Arbeit. Kostet etwas und da muss ich mehr Energie reinstecken, wenn ich mich verändern will, als wenn ich einfach so bleibe, wie ich bin. Das ist, glaube ich, das Dilemma, in dem wir stecken. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde sind, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? So, da müssen wir gar nicht drüber reden, irgendwie was Neues zu gestalten, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt auch immer so. Ja, kann man machen, aber dann tut sich auch nichts Positives. Dann stirbt die Gemeinde irgendwann und irgendwie. Und ich glaube, das ist genauso mit unserem inneren Leben. Also wenn wir diese Haltung haben, hey, das habe ich schon immer so gemacht, ich bin halt so, wie ich bin, Punkt, aus, Ende, dann ist das der Vorbote dafür, dass wir eigentlich so einen inneren Tod erleben, dass wir uns nicht entwickeln, dass wir nicht weiterkommen. Und das ist tragisch, das ist traurig, weil ja eigentlich ein Rohdiamant in uns drinsteckt. Weil eigentlich von Gott was hineingelegt wurde, was er herausarbeiten möchte, was wir vielleicht im Moment gar nicht sehen. Aber was er sich wünscht und wo er sagt, hey, da ist noch viel mehr, komm, lass dich verändern, ich möchte dir Gutes tun. Ich möchte mit uns heute dieser Frage nachgehen, wie können wir in unserem Leben als Christen lernfähig bleiben? Wie können wir auf dieser Spur unterwegs sein, nicht nur irgendwie als junger Mensch, der Jesus gerade kennengelernt hat, wo man sagt, ich will lernen, ich will Bibel lesen, ich will Gott kennenlernen und so, sondern fortlaufend, was hat es nötig, dass wir lernfähig bleiben, unser ganzes Leben lang, und woran hängt das, wenn das vielleicht nicht der Fall ist? Und ich möchte mit uns einen Bibeltext anschauen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 4 bis 11 zunächst. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus, und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Die Saat ist das Wort Gottes. Bis dahin erstmal. Also die Frage ist ja, und das Thema der Predigt, wie können wir lernfähig bleiben? Hier ist jetzt dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, Gleichnis über das Reich Gottes, wo dieser Sämann unterwegs ist und der sät Saat aus auf unterschiedlichen Boden, und deswegen geht es auch unterschiedlich auf. Und er sagt dann, der Samen ist das Wort Gottes. Ich glaube, dass wir als gläubige Menschen, als Christen, die mit Jesus unterwegs sein wollen, dass es wichtig ist zu verstehen, wir können uns von uns heraus, von unserem Inneren alleine nicht gut verändern. Also wir brauchen es, dass wir jemanden haben, der vor uns hergeht. Also wir sagen auch, wir folgen Jesus nach. Das heißt, wir gehen nicht allein durch die Gegend und versuchen unser Glück, sondern wir haben jemanden, Jesus, der vorausgegangen ist und der uns jetzt leiten möchte durch seinen Heiligen Geist. Also wir machen uns abhängig von Gott. Wir wollen gar nicht unabhängig sein, jedenfalls in der Theorie nicht. Sondern wir machen uns abhängig und wir wollen abhängig sein, weil wir wissen, dass er der gute Hirte ist und dass er uns gut leitet. Dazu ist es aber nötig, dass wir auf sein Wort hören. So die Schafe, das Bild, Schafe, Hirte, die Schafe hören seine Stimme. Die Schafe hören auf die Stimme des Hirten. Der Hirte spricht, die Schafe hören und folgen. Und hier ist der Sämann und er teilt das Wort Gottes aus. Und es ist wichtig, dass wir klarkriegen, ja, ich brauche Worte von Gott in mein Leben gesprochen. Ich brauche ein Draht zum Heiligen Geist, dass er reden kann in mein Leben, damit ich in die Veränderungsprozesse hineinkomme, die für mein Leben wichtig sind. Dass ich lernfähig bleibe, dass ich bei ihm in der Schule bleibe, dass ich nah bei ihm bin und höre, damit er das reden kann, was ich brauche. Also es geht hier um das Hören des Wortes Gottes, auch als Grundlage für unsere ganze Lebensdynamik, für das, was wir letztendlich tun sollen und wie wir uns entwickeln sollen. Ohne diese äußeren Impulse von Gott bleiben wir auf unserem Lebensweg orientierungslos, wie diese blöden Schafe. Ja, die wissen auch nicht, wohin sie sollen, wenn sie nicht die Ansprache kriegen von einem Hirten. Lebenskunst gelingt dann, wenn wir uns durch Gottes Impulse leiten lassen. Und das muss von außen kommen. Sonst sind wir und drehen uns irgendwie im Kreis und laufen in eine Sackgasse hinein. Ich glaube, dass es der Wunsch Gottes ist, ganz, ganz tief, so dieses Optimum Gottes, was er für uns alle sich wünscht, dass wir Hörende sind, dass wir auf ihn hören. Also er spricht und wir hören. Und wir hören nicht nur, sondern wir tun auch dementsprechend. Und da, wo das so läuft, das hört sich jetzt einfach an, ne? Aber ihr wisst, das ist gar nicht so einfach manchmal, aber da, wo das so läuft, sind wir auf einem guten Weg. Und da passiert Lebensentwicklung und dann bleiben wir nicht stecken, weil wir hören etwas von Gott, wir handeln entsprechend und wir sind mit ihm unterwegs. Kleiner Exkurs, wie können wir Gottes Stimme denn hören? Wie können wir das Wort Gottes zu uns sprechen lassen? Also klar, Bibel lesen, Gott spricht durch sein Wort, er macht das lebendig für uns, ja. Gottesdienst, Predigt hören, ja, auch. Gute Bücher lesen, ja. Was noch? Man kann in die Natur gehen und man merkt, hey, Gott ist auch da und er benutzt Dinge in der Natur, um zu mir zu sprechen. Er redet auch in unsere Gefühle hinein und macht etwas da lebendig, manchmal auch schmerzhaft berührt er uns an Punkten und möchte mit uns in Beziehung treten und reden. Durch andere Menschen, ja, auch durch Ratgeber, durch Leute, die einfach was sagen, durch Begegnungen, durch Erlebnisse. Also das Feld, wie Gott spricht und sprechen möchte, ist ganz weit. Das ist nicht nur so, ich lese morgens irgendwie meine Andacht und das ist der einzige Punkt, wie Gott reden könnte, diese 5 Minuten am Tag. Nee, Gott möchte den ganzen Tag durch alles zu mir sprechen. Wichtig ist, dass ich höre, dass ich aufmerksam bin. Die entscheidende Frage ist, wenn Gott spricht, auf welchen Herzensboden fallen denn diese Worte Gottes? Was ist mein Herzensboden? Kann ich das aufnehmen, was Gott spricht? Habe ich ein Ohr, das hört? Ich möchte mit uns heute 4 Herzenstypen anschauen, die in diesem Gleichnis beschrieben sind. Und der erste Herzenstypus, den habe ich mal umschrieben mit der Überschrift die Hartherzigen. Hört sich jetzt hart an, aber ist irgendwie auch so. Also, Vers 12. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher nicht gerettet werden. Okay, also da geht es grundsätzlich um das Wort vom Evangelium auch, Verkündigung des Reiches Gottes, dass es Menschen gibt, die so hart sind in ihrem Herzen, dass sie gar nicht offen sind dafür. Das war damals in der Zeit von Jesus der Fall bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren so eng in ihrem Denken, dass sie gar keine Offenheit hatten für diesen Weg, den Jesus ihnen gegeben hat. Ein Weg der Liebe, der Gnade und so. Das haben sie gleich abgeblockt und haben gesagt, nein, das kann ja gar nicht sein. Wir müssen uns hier an die Regeln halten, die Gesetze befolgen. Das ist der Weg Gottes. Und es war gar keine Angriffsfläche positiverweise, dass Jesus etwas hineinpflanzen konnte, dass sie es greifen konnten. Sie haben blockiert. Und ich glaube, dass es eine ähnliche Hartherzigkeit auch geben kann, selbst bei Menschen, die sich geöffnet haben für Jesus. Vielleicht nicht gleich am Anfang. Ja, am Anfang, da ist man offen und dann hat man seine Erlebnisse vielleicht, aber im Laufe des Lebens kann es dazu kommen, dass wir unser Herz verhärten. Und ich glaube, dass das unsere Verantwortung ist und dass wir es nicht dem Teufel in die Schuhe schieben können und sagen können, naja, der Feind, der hat jetzt mein Herz verhärtet oder so. Sondern wir sind aufgerufen, auf unser Herz aufzupassen. Wir müssen unser Herz bewahren. Und das Herz kann hart werden durch Enttäuschung, durch Verletzungen, durch irgendwas, was wir nicht richtig verstehen können, nicht greifen können, in Bezug auf Gott, in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Gemeinde. Da kann unser Herz hart werden. Und wenn dann das Reden Gottes kommt in unser Leben hinein, wo er uns irgendwie so ein bisschen positiv herauskitzeln möchte und uns was sagen möchte, uns in Veränderungsprozesse hineinlocken möchte, da kann das manchmal abprallen wie an so einer Wand, ja, eine Betonwand. Und wir können es nicht nehmen, wir können es nicht greifen, weil wir in dieser Verhärtung drin sind. Und das ist dann total traurig, weil Gott hat ja etwas vor. Er möchte den Diamanten in uns schleifen, dass er schön wird und strahlt, aber wir blockieren diese Prozesse. Und wir nehmen es gar nicht auf und wir haben gar kein Ohr dafür, das zu hören, was Gott will. Wir lassen nicht zu, dass wir innerlich berührt werden. Wir wehren das sofort ab und haben innere Gegenargumente dagegen, warum das jetzt nicht sein kann, dass Gott so gut ist oder dass er uns berühren möchte. Dann schieben wir das weg und denken, das gilt nicht für mich, das gilt vielleicht für die anderen. Ich habe damit nichts zu tun, ich brauche das nicht. Wir bauen Distanz auf. Ich glaube, dass es auch dazu kommen kann, wenn man dieses verhärtete Herz hat, dass man gar nicht mehr so richtig in Touch ist mit dem, worum es eigentlich geht, mit diesem Lebendigen. Und dann distanziert man sich und dann schaut man aber vielleicht auf die anderen und sieht, ach guck mal, ne, die sind vielleicht lebendiger als ich. Und dann bewertet man auch gern auch die Äußerlichkeiten bei anderen. Ja, der eine ist im Lobpreis, ist total frei, ja, und geht da richtig ab. Und ich denke, ja, was ist das für ein Schauspieler? Ich bin tot innerlich, ja, aber der ist lebendig. Also ich reibe mich an seiner Lebendigkeit, weil ich tot bin, weil ich hart bin. Und dann kommen wir in diesen Kritikgeist hinein und letztendlich ähnlich auch wie die Pharisäer und beurteilen alles. Ja. Wir sind noch da, wir sind noch präsent, ja, alles okay, aber innerlich sind wir nicht dabei und wir sind nicht lernbereit. Wir halten fest an diesen Verletzungen, an dieser Bitterkeit, an diesem hart gewordenen. Ich glaube, dass letztendlich dahinter steckt irgendwie so ein großer Schrei, ein Schrei nach Liebe, ein Schrei, dass diese Personen für sich erleben, dass Gott sie annimmt, wie sie sind. Und weil sie das irgendwie nicht greifen können, nicht erfassen können, schieben sie alles weg. Aber innerlich sind sie voller Sehnsucht und schreien danach. Aber wissen gar nicht, wie sie sich öffnen können. Ganz schwierig. Die Hartherzigen, die hören nicht das Reden Gottes zu ihrem Leben. Wenn sie das nicht erkennen und wenn sie es nicht Gott hinlegen und auch umkehren von dieser Hartherzigkeit. Okay, der zweite Typus, das sind die oberflächlich Begeisterten oder die Flachwurzler, so habe ich sie genannt. Vers 13. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort Gottes hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Also hier im Bild von der Saat und von dem Boden, das ist so steiniger Boden. Da ist ein bisschen Erde auch dabei, ein bisschen Feuchtigkeit ist da, hat gerade geregnet, Tau ist da gewesen, super. Der Samen fällt auf den Boden, der geht auch auf, ja, schön. Dann geht die Feuchtigkeit weg, die Sonne, die wird heißer, die versengt, Mittagssonne. Und auf einmal merkst du, ja, die kommen gar nicht an die Feuchtigkeit im Erdreich, weil die Wurzeln nur an der Oberfläche geblieben sind. Du könntest eigentlich diese Pflanze mit zwei Fingern nehmen und dann hättest du sie, weil das sind Flachwurzler. Wir kennen das von den Bäumen, ne? Wenn ein Sturm ist, es gibt die Bäume, die Wurzeln flach und es gibt die Bäume, die Wurzeln tief. Und die Flachwurzler, gerade so im sandigen Boden sind die oft, ne? Ja, da kippen die Bäume dann auch schnell um. Und so ist das hier auch. Das sind Leute, die haben sich aufgemacht, die sind auch schnell begeistert, die sagen schnell ja, irgendwie mehr von Gott, mehr diese Erfahrung, suchen auch vielleicht so einen geistlichen Kick, ja, und merken gar nicht, dass das alles nur so oberflächlich ist und dass sie nicht tief verwurzelt sind in Jesus Christus. Und dann kommen Schwierigkeiten, dann kommen Herausforderungen und auf einmal denken sie, hey, das ist ja gar nicht mehr so schön. Der Glaube funktioniert ja jetzt gar nicht mehr. Wo ist Gott denn jetzt? Und dann gehen sie woanders hin und suchen halt woanders dieselbe positive Erfahrung. Und ich glaube, dass unsere Zeit heute, dass sie sehr in diese Richtung drängt. Ja? Immer, wo kann ich was spüren? Wo empfinde ich etwas Positives? Wo kann ich irgendwie noch so ein bisschen von Jesus und ein bisschen von Glauben dazunehmen und in mein Leben irgendwie einbauen, ohne dass Jesus das Zentrum ist und alles durchdringt? Aber wenn dieses Gefühl weg ist, dann gucke ich mal, ja, okay, wo wächst denn noch grüneres Gras und wo sind noch bessere Angebote auf dem spirituellen Markt und so? Und dann springt man hin und her und ist gar nicht so richtig verwurzelt und verankert. Ich glaube, dass diese Menschen mit so einem Herzen auch nicht so wirklich Leute sind, die auf das Wort Gottes hören für sie persönlich, sondern sie streben halt nach dieser Erfahrung, vielleicht auch nach dieser Emotion, nach diesem Gefühl, was von außen sie so ein bisschen in Stimmung bringt, was aber ihr Leben nicht grundsätzlich verändert. Ich glaube, letztendlich haben diese Menschen eine ganz große Sehnsucht auch nach Geborgenheit, irgendwo anzukommen, zu wissen, auch wer sie sind und wo sie sicher sind und dass da jemand ist, der für sie da ist und wo sie sich auch fallen lassen können. Die dritte Gruppe, das sind die vom Leben Beschäftigten. Vers 14. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Hier dreht sich alles um die Sorgen des Alltagslebens. Also der Alltag, der ist sehr kompliziert genug, so, und sie sind beschäftigt mit den alltäglichen Dingen, ja, so wie kriege ich das Leben auf die Reihe und die Kinder in der Schule und die Arbeit und das Haus und alles irgendwie auf die Reihe kriegen und funktionieren und machen und tun, so. Und daneben ist dann das, was Gott hineinsprechen möchte, das geht dann unter. Das kann sich gar nicht so richtig entfalten, weil da ist so viel on top, so viel Dorngestrüpp, was da wuchert. Ja, okay, was hat Gott geredet? Also das kann sein, dass Gott mal geredet hat, im Gottesdienst, in der Bibellese, aber durch den Alltag merkt man, ja, ich kann es gar nicht verinnerlichen. Es ist dann wie geraubt, es ist auch weg, es ist erdrückt. Also diese Alltagssorgen sind da. Aber auch das Thema Reichtum hier, Materialismus, diesen Druck, ist immer zu was zu bringen, Wohlstand anzusammeln, Statussymbole vor den Nachbarn irgendwie besser dastehen. Also diese inneren Antreiber, die dazu drängen, die können einem auch kaputt machen. Und dann ist man nur damit beschäftigt und Gott redet die ganze Zeit und du kriegst es nicht mit, was er eigentlich will. Und der letzte Punkt hier, ganz schön ausgedrückt, die Freuden, die das Leben bietet. Und das Leben bietet viel Freuden, ja, und es ist viel Schönes auch, was wir auch genießen können. Aber diese Typen, die sind auf so einer Spur, dass sie so sehr darum bemüht sind, aus dem Leben alles herausquetschen zu wollen, was geht, dass sie getriebener sind und dass sie nicht da zur Ruhe kommen. Also sie können nicht genießen und dann auch wieder andere Dinge machen, sondern da ist so ein Antreiber, der ungesund ist. Im ersten Gottesdienst habe ich die Frage gestellt, kennt ihr den Begriff FOMO? So, und im ersten Gottesdienst waren manche Ältere dabei und die haben gesagt, ne, FOMO, ne? Also war keine positive Reaktion. Ich habe gesagt, im zweiten Gottesdienst sind Leute, die kennen FOMO. Sind begeisterte FOMO-Anhänger. Nein, hoffentlich nicht. Also FOMO, ich kann das auch nicht, ich habe es irgendwann entdeckt, FOMO. FOMO heißt, ist die Abkürzung für Fear of Missing Out. Also Englisch, ja. Angst, etwas zu verpassen. FOMO. Unsere Zeit ist eine FOMO-Zeit. Ja, gerade bei der jungen Generation immer auf der Suche, wo kriege ich das meiste raus aus meiner Zeit, aus meinem Geld, und man scannt so das ganze Leben ab, ja, wo kann ich hier auf welcher Party sein, welche Veranstaltungen, zu normalen Zeiten jedenfalls, und man hat Angst, etwas zu verpassen und schlechter dazustehen als die anderen, und die anderen posten dann ihre tollen Bilder auf Social Media und ich bin nicht dabei. Also die ganze Zeit, ja, in der wir leben, die produziert so FOMO-Leute. Ist nicht gut. Und hier in der Bibel gab es auch schon FOMO-Leute. Die hatten irgendwie sich da nicht so einen Namen ausgedacht, aber die waren auch so drauf. Die vom Leben beschäftigten. Lernfähig bleiben. Da geht es nicht darum, einfach mal zu hören, was Gott will, sondern das Hamsterrad am Laufen halten irgendwie. Mit dem Effekt, dass man sich im Kreis dreht und dass man nicht weiterkommt. Ich glaube, die Leute, die so ticken, die haben auch so ein Herzproblem. Und das Herzproblem ist, die können Stille nicht zulassen, weil sie Angst haben, wenn alles andere wegfällt, was habe ich denn dann noch in der Hand? Also wenn ich mich nicht um den Reichtum kümmere und auch nicht um den um die Alltagssachen und auch hier das Leben nicht so genießen kann. Also wenn all das mal weg ist, was bleibt denn dann noch, was mir Identität gibt? Und dann bin ich alleine mit mir. Puh, das ist anstrengend. Wer weiß, was da kommt in der Stille. Okay, die vierten, sind wir schon bei den vierten. Das sind die Lernbereiten oder die Weichherzigen. Vers 15. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Also dieser Herzensboden, das ist der Herzensboden, den Gott sich wünscht und der wichtig ist, damit wir lernfähig bleiben. Das sind Leute, die kennen vielleicht auch die anderen Felder, aber sind jetzt an einem Feld angekommen, wo sie ihr Herz Gott hinhalten und wo sie sagen, ja Gott, du bist Zentrum. Ich möchte mein Leben an dir orientieren und ich möchte dich fokussieren und ich habe eine Sehnsucht danach, dass du zu mir sprichst und mich auch wirklich leitest. Und da geht es jetzt vielleicht weniger darum, dass Gott jetzt immer die großen Berufungen aussprechen müsste. So, ja, du sollst hier nach Afrika gehen und du sollst hier Missionar werden und so. Ich möchte das gar nicht so hochheben, sondern es geht um unsere inneren Prozesse des Lebens. Es geht darum, dass wir eine Wahrnehmung bekommen, wo stehe ich und wo möchte Gott aus meinem Rohdiamant noch mehr Schönheit herausschleifen? Wo möchte er mich noch mehr formen? Und habe ich ein Ohr dafür, hinzuhören, was er möchte? Da geht es um Leute, die verstehen, dass die wichtigen Entwicklungen im Reich Gottes, dass die innere Entwicklung sind und dass aus dem Inneren etwas Äußeres entstehen kann, aber nicht andersherum. Das sind auch Menschen, die können auch schmerzhafte Prozesse gehen, weil sie wissen, die gehören dazu. Wir lernen leider oftmals über Schmerzerfahrungen. Und manchmal vermeiden wir Schmerz in unserem Leben, aber wenn wir Schmerz zulassen, kommen wir in Bewegung und dann kommen Prozesse in Gang, die total heilsam sind. Und die Menschen, die sagen, Gott, ich bin voller Schmerz gerade, ist alles schwierig, große Krise, aber ich suche dich und ich will dein Reden hören inmitten von dieser Krise. Das sind Menschen, die verstehen, dass sie in der Hand des Töpfers, der Gott selbst ist, dass sie Ton sind und dass Gott, der Töpfer, sie formt. Und er legt Hand an uns, was auch manchmal auch anstrengend sein kann. Das sind Menschen, die sind grundsätzlich irgendwie dann demütig und sagen, ich unterstelle mich dir, Gott. Ich möchte nicht mein eigenes Ding machen. Ich erkenne auch meine Schwächen und meine Fehler und ich brauche dich. Sie vertrauen darauf, dass Gott ihr Leben in seinen Händen hält. Und der Effekt ist hier bei diesen Menschen, so wie es hier benannt ist, diese Menschen, die werden Frucht tragen. Weil sie hören, das Wort Gottes an sie und weil sie sich in diesen Prozess hineinbegeben und weil sie verändert werden und aus der Veränderung, die Gott wirkt, entsteht Frucht. Das Leben wird schön. Es gibt auch einen Output, der irgendwie sichtbar wird. Frucht ist da, etwas Gutes entsteht. Lernfähig bleiben heißt also nichts anderes als hörfähig bleiben, was Gott spricht. Empfänglich zu bleiben für sein Reden an mich. Mit der Bereitschaft, dass sein Reden mein Leben verändern darf. Und das immer und immer wieder neu. Jetzt kann es sein, dass du denkst, ja, das ist aber auch irgendwie komisch. Das sind diese vier Schubladen, ne? Und in welcher Schublade ich bin, habe ich vielleicht auch Pech gehabt oder so. Nee, so funktioniert es nicht. Ich glaube, dass wir nicht grundsätzlich in einer der vier Schubladen unser ganzes Leben sind, sondern das Leben ist komplex. Wir haben verschiedene Lebensphasen auch in unserem Leben mit Gott. Die Frage ist eher, wo empfindest du dich gerade? Auf welchem Feld bist du? Welcher Typus bist du gerade jetzt von deinem Herzen? Erkennst du dich irgendwo in diesen vier Feldern gerade jetzt wieder? Und dann ist der Ruf Gottes immer da, hey, du musst nicht da bleiben, wo du bist. Du kannst Veränderung suchen, du kannst dein Herz Jesus hinhalten, dass er dein Herz neu macht und berührt und dass aus einem harten Herzen ein weiches Herz wieder werden kann. Das können wir nicht gut tun alleine, aber Jesus kann das. Und wenn du jemand bist und du drehst dich immer nur im Kreis und du bist immer voller Aktionismus und du bist ein FOMO-Typ und so, dann halte Jesus dein Herz und sag, Jesus, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich habe eine Sehnsucht, die ist tiefer in mir. Ich habe Sehnsucht danach, dass du durch dein Reden mein Leben heilst. Dann sag ihm das. Und er will nichts mehr als das. Ja? Also er will zu dir sprechen und er will mit dir in Kontakt kommen. Es gibt für uns alle Hoffnung, was unsere Herzensböden angeht. Und manchmal sind wir auch so komisch geprägt und können gar nicht so richtig viel dafür, dass wir gerade mal auf so einem Herzensboden gelandet sind. Da sind manchmal auch Sachen, die auch, ja, wo uns übel mitgespielt wird oder wo auch Verprägung eine Rolle spielen. Aber Jesus, er sieht es und er greift das auf und er will uns davon befreien und hinführen zu einem weichen Herzen. Ein Herz, was er bearbeiten kann. Wie kann hier Veränderung geschehen? 5 Punkte, wie ich meine Hörfähigkeit trainieren kann. Der erste Punkt, komm dir selbst auf die Spur, also komm mit dir in Berührung, vielleicht durch diese Predigt hier und reflektiere und nimm dir mal eine Stunde Zeit, darüber nachzudenken. Geh nicht sofort wieder in dein Hamsterrad. Schau mal, wo du dich befindest. Der zweite Punkt, kehre um. Also ganz einfach, sag Jesus, das will ich eigentlich nicht, es tut mir leid, dass ich so ticke und dass ich so funktioniere. Ich wünsche mir dieses weiche Herz. Sag ihm das. Lad ihn ein in dein Leben. Der dritte Punkt. Weniger ist mehr. Umarme Stille. Umarme Stille. In der Stille, da wo du alles andere mal sein lässt, wo du nicht dich um die Alltagssorgen so drehen musst, in der Stille kannst du neu lernen, Gott zu hören. Und er spricht die ganze Zeit schon. Der spricht zu uns allen ständig. Die Frage ist, was nehmen wir von seinem Reden wahr, wenn wir so betriebsam unterwegs sind? Entschleunige dein Leben, streiche Termine aus deinem Kalender, fokussiere dich darauf, die Stimme Gottes hören zu wollen. Lasse Gott sprechen, vielfältig. Hab da Freiheit, ja? Also geh durch dein Leben und sei hungrig, darauf Gottes Stimme hören zu wollen. Für dich, für deine Seele, für dein Inneres, für deinen Geist, für dein persönliches Leben. Nicht, dass immer Aufträge kommen, ja, was du machen sollst und so. Das ist auch nett, ja, aber Gott möchte dir dienen, er möchte deinem Herzen dienen, er möchte, dass es dir gut geht, dass du dich entwickelst. Er möchte dich schleifen zu einem schönen Diamanten. Und der letzte Punkt hier, sei geduldig und sei prozessorientiert. Du kannst nicht von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen erwarten, dass alles anders wird. So Herztransplantation, vorher hartes Herz und heute die Operation und dann heute Abend weiches Herz. So funktioniert das Leben nicht. Manches braucht Zeit und alles, was gesund ist, braucht Zeit. Gib Gott die Zeit, er hat die Zeit mit dir, er ist ein Gott der Ewigkeit. Wir sind die FOMO-Leute, ja? Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Aber Gott, das ist ein langfristiger Gott ist eine langfristige Beziehung, ja, eine Ewigkeitsbeziehung. Der nimmt sich ein paar Jahre Zeit, ja, so mit uns. Hab die Geduld auch mit dir selbst. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und dass wir nochmal so eine Antwort geben. Wenn du diese Sehnsucht hast, lernfähig zu werden, wenn du diese Sehnsucht nach diesem weichen Herz hast, dann sag ihm das leise. Er hört das. Halt ihm dein Herz hin. Ich glaube, das liebt Jesus, dass wir Antwort geben, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Jesus, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir, dass wir einen Gott haben, der nicht stumm ist, der nicht irgendwo sonst wo sich befindet und nichts sagt und uns alleine lässt, sondern du sprichst fortlaufend. Du hast Interesse an uns, du bist voller Liebe für uns. Und du möchtest uns leiten, wie ein guter Hirte die Herde leitet, jedes einzelne Schaf leitet. Herr, aber du siehst auch, wie wir ticken. Du siehst, wie wir drauf sind mit unserem komischen Herzensboden manchmal. Herr, sei du uns gnädig. Sei du uns gnädig und berühre du uns und lass unser Herz wieder neu weich werden für dich. Schenk uns neue Sehnsucht nach deinem Reden, dass wir dein Reden als Schatz erleben für uns persönlich. Dass wir sehnen uns danach, dass wir Worte hören von dir, die uns Heilung geben, die uns in Freiheit führen, die uns berühren, wie uns sonst niemand anders berühren kann. Du bist der Gott, der uns erdacht hat, der uns ermacht, der uns gemacht hat, der uns eine Lebensperspektive bis in die Ewigkeit gegeben hat. Und du bist voller Sehnsucht nach uns. Lass uns deine Worte der Sehnsucht hören. Wir brauchen dich. Herr, es gibt nichts in dieser Welt, keine andere Stimme, kein anderes Event, kein Reichtum, nichts anderes, was wir sonst hier auffinden würden, Herr, was deiner Stimme gleichkommt. Herr, wenn wir deine Stimme hören für uns persönlich, dann liegt da alles drin. Du sprichst Worte der Identität in unser Leben hinein. Du sagst zu uns, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An die habe ich Wohlgefallen. Jesus, lass uns deine Stimme hören. Präge du uns durch dein Reden. Jesus, du siehst auch den Schmerz in unserem Leben, da wo wir selbst auf unser Leben schauen und mehr das Hamsterrad sehen, mehr den Rohdiamanten mit Ecken und Kanten und wo wir selbst irgendwie auch ernüchternd sind über uns, weil Dinge vielleicht nicht so sind, wie wir uns das gedacht haben. Du siehst hinein und du wendest dich nicht ab. Du siehst uns voller Liebe an. Komm und sprich du Worte der Hoffnung, Worte der Ermutigung. Komm, hol du uns heraus aus aller geistlichen Lethargie. Belebe du uns durch deinen Heiligen Geist. Da ist noch so viel mehr an Schönheit von dir. So viel mehr auch an Frucht, die entstehen soll in unserem Leben. Komm und geh du deine Prozesse mit uns, mit jedem Einzelnen. Mehr von dir, Herr. So komm und gib du Jesus persönlich eine Antwort. Teile ihm deinen Schmerz mit, deine Sehnsucht, deine Fragen, deine Ängste. Geh mit Jesus persönlich ins Gespräch. Und sei bereit für sein Reden in dein Leben.